DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir diese Themen für Sie. 3 Jahre nach der Zika-Epidemie in Brasilien. Damals kamen mehrere tausend Babys mit schlimmen Fehlbildungen zur Welt. Wie geht es diesen Kindern heute? Geschlechtsunterschiede. Männer reagieren anders auf bestimmte Krankheiten als Frauen. Außerdem, eine aufwendige Untersuchung zeigt, weltweit gibt es zu wenige Mädchen. Und Besuch in einem japanischen Bad. Ende 2015 wurden die ersten Fälle von Mikrozephalie in Brasilien bekannt. Ihren Höhepunkt hatte die Epidemie 2016. Auslöser für die Mikrozephalie ist das Zika-Virus. Die Mütter hatten sich damit während der Schwangerschaft infiziert. Die Babys kamen mit viel zu kleinen Köpfen auf die Welt. Bei der Krankheit wird das Gehirn der Föten angegriffen und stark geschädigt. Die meisten Fälle gab es im armen Nordosten Brasiliens. Anne Herberg berichtet, wie es den Kindern und auch den Müttern heute geht.
Immer donnerstags fährt Dayani Santos Silva aus dem Hinterland in die 60 Kilometer entfernte Hauptstadt Aracaju. Sie bringt ihren Sohn Adrian in die Uniklinik, das einzige Krankenhaus im brasilianischen Bundesstaat Sergipe, das ihn behandeln kann. Adrian hat Arthrogrypose, Gelenksteife, seine Wirbelsäule ist verkrümmt, sein Köpfchen viel zu klein für einen 3,5-Jährigen. Adrian hat Mikrozephalie. Er gehört zu den schwierigsten Fällen überhaupt, die schwerste Stufe der Mikrozephalie. Die Orthopäden sagen immer, dass sie durch die Virusinfektion gekommen ist, denn ich hatte Zika. Die Tropenkrankheit Zika, übertragen durch die Gelbfiebermücke Aedes aegypti. Die Weltgesundheitsorganisation rief im Februar 2016 den Gesundheitsnotstand aus. Brasilien schickte das Militär zur Mückenbekämpfung. Athleten sagten ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio ab. Da war Adrian bereits auf der Welt, geboren mit einem Köpfchen viel kleiner als der Durchschnitt. Diagnose Mikrozephalie. Wie 3.331 weitere Babys, die damals in Brasilien mit Fehlbildungen auf die Welt kamen. Die meisten Fälle gab es im tropisch heißen Nordosten des Landes. Kinderärztin Ana Jovina Barreto Bispo arbeitet in der Spezialabteilung, die das Universitätskrankenhaus in Aracaju eingerichtet hat. Sie betreut über 70 kleine Patienten. 3 Babys sind gestorben. 2 können inzwischen selbstständig gehen.
Die große Mehrheit aber spricht nicht. Sie können zwar hören, aber bewegen sich nicht. Das ist die größte Gruppe. Sie können nicht einmal über den Boden krabbeln. Sie bleiben regungslos dort, wo du sie hinsetzt. Sie können keine Objekte greifen oder sie an den Mund führen. Andere schaffen es zu kriechen, aber auch sie essen nicht allein. Alles hängt von der Mutter ab.
Dayani hat ihre Lehre abgebrochen. Sie arbeitet auch nicht, um für Adrian da zu sein. Der Staat unterstützt den Kleinen lebenslang mit einer Rente von 1.000 Reais. Umgerechnet sind das knapp 230 Euro. Trotzdem, und auch mit dem Lohn ihres Mannes, reicht es oft nicht für das Nötigste, sagt Dayani. Windeln, Medikamente. Dabei hat die Familie Santos Silva noch Glück. Die Behörden ihrer Stadt, Itabaiana, kümmern sich um den Transport ins Krankenhaus nach Aracaju. Gerade für Eltern aus den ländlichen Gegenden, die meist völlig auf sich alleine gestellt sind, ist die Sprechstunde in der Spezialabteilung auch selbst eine Therapie, sagt die Ärztin Ana Jovine. Wir haben schon alle Phasen durchlaufen. Die erste Diagnose, die Trauer, die Schwierigkeit, es zu akzeptieren. Die Phase der Müdigkeit und der Hoffnungslosigkeit, in der man nichts mehr geben will. Aber heute sind die Eltern ruhiger. Sie wissen, was sie von ihrem Kind erwarten können und akzeptieren das besser. Und so ist es auch für uns einfacher geworden. Wir müssen in die Kinder investieren, auch wenn sie sich nicht entwickeln. Aber wir wollen vermeiden, dass sie die gewonnenen Fähigkeiten wieder verlieren.
unidades que eles já conseguiram.
Die gute Nachricht: Neue Fälle von Mikrozephalie gab es nach der Zika-Epidemie 2015-2016 kaum mehr. In diesen Tagen gab es außerdem Meldungen über Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffes. Ich denke nicht an die Zukunft, da bin ich ehrlich. Ich denke ans Heute. Die Zukunft kennt nur Gott. Ich denke an heute, was ich heute für meinen Sohn machen kann. Sagt Diani. Adrianne ist heute 3 Jahre und 7 Monate alt. Nahrung kann er immer noch nur mit einer Sonde aufnehmen. Doch vor wenigen Tagen hat er erstmals angefangen zu schreien. Schritt für Schritt wird es besser mit ihm. Denn zuerst war er halt, wie soll ich sagen, verkümmert. Aber dank der Physiotherapie entwickelt er sich langsam. Aber eben in seinem Tempo. Alles geschieht stets in seinem eigenen Tempo.
Männer leiden schon beim kleinsten Schnupfen ganz furchtbar und Frauen haben oft Migräne. Klischees, die so natürlich nicht stimmen. Was aber natürlich stimmt, es gibt Unterschiede, wie Männer und Frauen verschiedene Krankheiten erleben. Die Gendermedizin versucht, männlichen und weiblichen Besonderheiten auf den Grund zu gehen und die Therapien entsprechend auszurichten. Denn offenbar reagiert auch das Immunsystem von Frauen anders als das von Männern. Und dann ist da noch das Problem mit den Medikamenten. Auch die müssten eigentlich geschlechtsspezifisch sein. Mehr dazu von Daniela Remus.
Lange Zeit hat man vermutet, dass Krankheitsanfälligkeiten damit zu tun haben, dass sich Männer und Frauen unterschiedlich verhalten. Dass also Männer häufiger Geschlechtskrankheiten haben, weil sie zum Beispiel öfter die Partnerin oder den Partner wechseln oder auch ungern Kondome benutzen. Und dass Frauen eher mal Darmbeschwerden haben, weil sie sich mehr um Kinder oder alte Menschen kümmern, die diese Keime häufig verbreiten. Doch die biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern fangen schon ganz früh an. Männliche und weibliche Säuglinge sind bereits unterschiedlich robust, wenn sie auf die Welt kommen, sagt Professor Gérard Krause. Er ist Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.
Zum einen ist es so, dass im jungen Alter bei Säuglingen männliche Säuglinge eher anfällig sind, insbesondere für Atemwegsinfektionen. Es wird vermutet, dass es mit den Hormonen zu tun hat.
Jüngste Untersuchungen zeigen, dass das Immunsystem geschlechtsspezifisch auf Krankheitserreger reagiert. Dabei spielen unsere genetische Ausstattung und auch die Hormone eine wichtige Rolle.
Zum einen haben wir X- und Y-Chromosomen, Frauen XX, Männer XY. Und viele Rezeptoren oder Faktoren, die wichtig sind für die Immunantwort, die sind zum Beispiel auf dem X-Chromosom exprimiert. Das allein schon macht ja einen Unterschied.
Erklärt Marilyn Addo, Professorin für Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Dann gibt es auf verschiedenen Immunzellen Östrogenrezeptoren oder Rezeptoren, die Sexhormone quasi binden können. Und da kann man sich auch schon vorstellen, dass allein auf dem Boden der Tatsache es jetzt schon zu Unterschieden kommen muss.
Die Immunzellen reagieren deshalb verschieden auf Krankheitserreger, weil sich auch ihre biologische Ausstattung unterscheidet. Die weiblichen Hormone verstärken eine Immunreaktion in der Regel, während das männliche Testosteron die Immunabwehr verlangsamt. Das führt beispielsweise dazu, dass Frauen und Mädchen stärker auf Impfungen reagieren und danach einen höheren Schutz haben. Nachgewiesen ist das bereits für Diphtherie, Tollwut, Keuchhusten oder die saisonale Grippe. Deshalb sei es nötig, in Zukunft die biologischen Geschlechtsunterschiede bereits in die Medikamentenentwicklung mit einzubeziehen, fordert Marilyn Addo.
Es gibt auch eine interessante Studie über einen Herpes-Impfstoff. Da hat man die Analyse zunächst mit allen Beteiligten gemacht und da hat der Impfstoff keine Wirksamkeit gezeigt. Wenn man nur die Frauen angeguckt hat, gab es halt eine 72-prozentige Wirksamkeit.
Die stärkere Immunabwehr des weiblichen Organismus führt dazu, dass Frauen häufiger an Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose oder Schuppenflechte leiden als Männer. Ihr Immunsystem reagiert zu stark. Ein Phänomen, das vermutlich auch für die unterschiedlich schweren Krankheitsverläufe verantwortlich ist. Das berichtet Gülsar Gabriel. Sie ist Professorin für Virologie am Heinrich-Pette-Institut in Hamburg.
Bei der saisonalen Influenza weiß man, dass Frauen stärker an Influenza erkranken können als Männer. Und in Tiermodellen kann man sehr gut nachstellen, dass weibliche Tiere schwerer erkranken als männliche Tiere an dieser saisonalen Influenza.
Frauen sind zwar insgesamt weniger anfällig für Infektionskrankheiten, aber wenn es sie erwischt, dann schwerwiegender. Vermutlich liegt das an den weiblichen Hormonen, so Gülsar Gabriel. Vor allem das Estradiol könne im Körper Entzündungen hervorrufen und somit Krankheitsverläufe verschlimmern. Noch aber steht die Forschung erst am Anfang. Um das zu ändern, gilt aber seit kurzem, ob im Tierversuch oder am Menschen, das biologische Geschlecht muss jetzt immer mitgedacht und angegeben werden.
Und das wird dann vermutlich zugunsten des männlichen Geschlechts ausfallen. Auf der Welt leben rund 70 Millionen mehr Männer als Frauen. Die Gründe für die ungleiche Verteilung der Geschlechter sind unterschiedlich. In einigen Ländern haben Jungen einen höheren Stellenwert als Mädchen. In Indien und China beispielsweise gibt es einen eindeutigen Männerüberschuss. Und noch immer werden Mädchen in diesen Ländern gezielt abgetrieben. Eine unabhängige Arbeitsgruppe an der National University of Singapore hat sich sehr intensiv mit der Geschlechterverteilung beschäftigt. Susi Weichselbaumer hat sich die Ergebnisse genauer angeschaut.
23 Millionen Mädchen gibt es weltweit zu wenig. 23 Millionen Mädchen, die nicht geboren wurden, obschon sie biologisch zu erwarten gewesen wären. In den Jahren 1970 bis 2017 bilanziert Feng Quin Chao von der National University of Singapore.
Wir haben aus den Daten seit 1950 das Geschlechterverhältnis unter normalen Bedingungen in verschiedenen Weltregionen ausgerechnet. Da kommen bei natürlichen Geburten ungefähr 105 Jungen auf 100 Mädchen. In wenigen Regionen weicht das ab. Im subsaharischen Afrika sind es 3% mehr Jungen, in Asien 6% mehr. Das hat mit der Evolution zu tun. Das sind natürliche Standardwerte.
Um auf diese natürlichen Geschlechterverhältnisse zu kommen, leisteten Chao und ihr Team eine Sisyphusarbeit. Für 202 Länder, einige davon existieren heute nicht mehr eigenständig, für 202 Länder werten die Forscher Geburtsregister aus. Sie berücksichtigen große nationale und internationale Statistiken genauso wie kleine Bevölkerungsstudien und regionale Erhebungen. Die gesammelten Daten werden in eine Matrix eingerechnet. Damit lassen sich die Länder direkt miteinander vergleichen, Jahr für Jahr. Dabei fällt auf, einige Staaten weichen eklatant von der biologisch zu erwartenden natürlichen Quote ab.
Wir haben 12 Staaten identifiziert, in denen unverhältnismäßig viele Jungen auf die Welt kommen. Am stärksten betroffen vom Mädchendefizit sind Länder in Ost- und Südostasien. Aber auch in Zentralasien und Osteuropa gibt es Staaten mit 10% und mehr zusätzlichen männlichen Geburten. Albanien und Montenegro stehen da weit vorne mit dabei.
Die Gründe für viel mehr Jungs und weit weniger Mädchen sind kulturell bedingt. In den genannten Ländern sind Söhne als Stammhalter höher angesehen als Töchter. Dazu kommt, dass die Fruchtbarkeit in den meisten Weltgegenden seit Jahrzehnten deutlich sinkt. Die Familien werden also kleiner. Beides mag Eltern dazu bewegen, weibliche Föten abzutreiben. In Montenegro sind Abtreibungen, wie auch in Deutschland, bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt. Ab der 10., 11. Woche lässt sich auf dem Ultraschallbild das Geschlecht vermuten. Demografieforscher Christophe Guilmoteau vom Institut CEPET an der Universität Paris-Descartes untersucht seit langem Geschlechtsunterschiede bei den Geburtenraten. Ihn beeindruckt die akribische Arbeit der Kollegen aus Singapur.
The most important thing. Für uns Statistiker ist das Wichtigste, dass in dieser Arbeit so viele Daten aus verschiedensten Quellen zusammengetragen worden sind, für jedes Land der Erde, und dass sich über die angewandte Methode die Schätzungen zu den einzelnen Ländern direkt vergleichen lassen.
Aber der Statistiker Guilmoteau ist davon überzeugt, dass das Ungleichgewicht noch krasser ist, als die neue Studie darstellt.
Sie sind sehr vorsichtig damit, ab wann Sie eine Abweichung im Verhältnis als auffällig bezeichnen. Sie übersehen dabei Nepal, Kosovo, Teile von Mazedonien, Pakistan und Singapur. Da ist die Zahl der Jungen, die auf die Welt kommen, auch merklich höher als die der Mädchen. Und ich habe statistische Fehler gefunden. Das müsste man zum Teil rechnerisch anders darstellen und käme dann auf die doppelte Anzahl, 46 Millionen.
46 Millionen oder 23 Millionen Mädchen zu wenig auf der Welt, je nach statistischer Auswertung. In jedem Fall lassen die Zahlen aufhorchen. Was passiert, wenn die natürliche Balance zwischen männlichen und weiblichen Geburten kippt, zeigt sich aktuell in China und Indien. Heute leben in diesen Ländern 50 Millionen mehr junge Männer unter 20 Jahren als junge Frauen. In China mehren sich die psychischen Erkrankungen bei jungen Männern, gefühlt ohne Heiratsaussichten. Wie sollen sie eine Familie gründen und männliche Nachkommen haben? Erfreulich ist, in vielen Ländern geht der Überschuss an männlichen Geburten in den letzten Jahren zurück. In Südkorea oder Georgien sind wir inzwischen wieder bei einem natürlichen Wert angekommen. In Albanien und Montenegro, immerhin Länder, die Mitglieder der EU werden wollen, noch nicht. Und in China schon gar nicht. Der Überschuss an Jungs liegt dort wegen der zeitweise betriebenen Ein-Kind-Politik bei 118 zu 100. Das wieder in die Balance zu bringen, braucht Ausdauer. Und genügend Mädchen, die nachkommen. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah. Rub-dub, just relaxing in the tub.
Hohe Temperaturen, keine Abkühlung in Sicht, da steht bei den meisten von uns wohl ein Besuch im Freibad ganz oben auf der Wunschliste oder Schwimmen in einem See oder im Meer. In 40 Grad heiße Quellen zu steigen, daran denken wohl die wenigsten Japaner, vielleicht ausgenommen. Und einige Touristen werden das wohl auch schon mal erlebt haben. 35 Grad draußen und 40 Grad in den heißen Quellen. Als Jürgen Hanefeld für uns ein solches Onsenbad besucht hat, herrschen draußen allerdings nicht ganz so hohe Temperaturen.
Was für ein Spektakel. Hoch oben in den japanischen Alpen rasen Affen durch den Wald. Dutzende rotgesichtiger Makaken turnen mit Kind und Kegel durch dampfende Wasserlöcher oder flätzen sich am Beckenrand, um sich lausen zu lassen. Japan ist das nördlichste Verbreitungsgebiet dieser Primaten, die nicht nur gute Schwimmer sind, sondern sich vor allem im warmen Wasser der natürlichen Thermalbäder wohlfühlen. Der kleine Badeort Yudanaka ist ihretwegen zur Attraktion geworden. Das junge Paar, er aus Bremen, sie aus Oldenburg, wundert sich.
Enorm, wie viele Touristen hier sind. Ich denke mal, sie sind zum Skifahren hier, ich weiß es nicht.
Warum sind sie hergekommen? Hierher?
Zu den Affen? Mhm. Weil das irgendwie ein Schauspiel ist, ne? Das muss man mal gesehen haben. Das ist was anderes, als wenn man das im Zoo sieht.
Das Gelächter gilt den Kapriolen, der sogenannten Schneeaffen, von denen niemand weiß, ob sie das Planschen im Pool zuerst entdeckt haben oder ob es ihre unbehaarten Cousins waren. Fest steht, Japans Badekultur ist einmalig und uralt. Im heißen Wasser zu baden ist eine Leidenschaft, die bereits im zweitältesten Buch des Landes erwähnt wird. Erschienen im Jahre 720 nennt das Werk Nihon Shoki so wörtlich Japans drei alte warme Quellen. Aber was heißt drei? Nirgendwo sonst gibt es so viele Thermalquellen wie in Japan. Das Inselreich blubbert und dampft von Kyushu im Süden bis Hokkaido im Norden an mehr als 28.000 Orten. Der Grund? Tief unter Japan reiben sich vier tektonische Platten aneinander. Dieselben unterirdischen Kräfte, die Erdbeben und Vulkaneruptionen auslösen, treiben den Japanern seit jeher auch wohlige Schweißausbrüche auf die Stirn. Willkommen im Onsen. Ich bin sehr häufig hier, mehr als einmal pro Woche. Das Wasser ist so toll, ich kann entspannen, die Müdigkeit verschwindet, ich schlafe nachts besser und bin am nächsten Tag fit. Tomo Kobayashi ist Handelsvertreter in Tokio, der sich eine Pause gönnt. Und wo? Im heißen Thermalbad. Das ist japanische Tradition. Auch die alten Samurai haben gebadet, wenn sie erschöpft oder verletzt waren. Außerdem wollen Japaner immer sauber sein. Unser Land ist ja voller heißer Quellen und überall ist das Wasser anders. Ich bin ein richtiger Onsen-Maniac. Onsen gibt es überall in Japan, in allen Preislagen und Ausstattungen. Pools unter freiem Himmel sind besonders beliebt. Es gibt sie vom kostenlosen Naturbad bis zum teuren Ryokan, luxuriösen Landgasthäusern mit feinen japanischen Menüs, Futons statt Betten und Tatami-Matten statt Teppichen. Die liebevoll dekorierten Granitbecken sind garantiert affenfrei. Trotz der stolzen Preise leistet sich jeder Japaner, laut Statistik, mindestens einen solchen Ryokan-Aufenthalt pro Jahr. Für die alltäglichen Bedürfnisse gibt es in jeder kleineren oder größeren Stadt Onsenbäder, wo man sich mal für eine Stunde entspannt, bevor der Stress weitergeht. Die Prozedur ist jedes Mal dieselbe. Bevor man sich ins Bad setzt, muss man sich gründlich reinigen, sagt Mariko Nosaki, die Onsenmeisterin in meiner Nachbarschaft. Zum einen, um den Kreislauf in Gang zu bringen, zum anderen wegen der Hygiene. Schließlich sitzen ja alle gemeinsam im selben Wasser. Da ist Sauberkeit geboten.
Also in die Plastikschüssel wird jetzt heißes Wasser eingelassen. Man hat einen kleinen Plastikschemel, auf den setzt man sich. Und nun, ich bekomme einen blauen Waschlappen. Und ja, mir wird jetzt der Kopf gerubbelt mit einer Plastikbürste. Man braucht viel Wasser. Und dann hängt hier eine Handdusche und die ganze Waschprozedur läuft im Sitzen ab, damit man keine anderen Leute sieht oder gar von ihnen gesehen wird. Und überhaupt, damit man sie nicht belästigt mit dem heißen Wasserstrahl. So, jetzt bin ich, glaube ich, sauber. Aber ich habe schon Japaner gesehen, die 20 Minuten lang geschrubbt haben. Also man erklärt mich für sauber genug.
Ein Onsenbad muss einen festgelegten Anteil von Mineralien enthalten und mit mindestens 25 Grad Celsius aus der Erde quellen, sagt das Gesetz. Doch in Wirklichkeit ist das Wasser viel wärmer. Nur wenn die Temperatur 42 Grad übersteigt, wird das Wasser heruntergekühlt. Längst hat Frau Nosaki festgestellt, dass ich keine Tätowierung habe. In japanischen Onsen gilt die Regel, Tattoo ist tabu. Und warum? Weil andere Leute Angst haben vor tätowierten Leuten. Wer ein Tattoo trägt, gehört zur Yakuza, der japanischen Mafia. Jedenfalls war das früher so. Gilt das auch für Ausländer? Das hängt von der Größe ab. Wenn eine Dame irgendwo einen kleinen Schmetterling trägt, ist das egal. Wenn es größer ist, haben wir Pflaster, unter denen man das Tattoo verstecken kann. Und dann geht's endlich hinein ins Badebecken.
Wie heiß ist das? 42 Grad. Und wie lange soll man hier sitzen?
10 bis 15 Minuten sind genug. Das Wasser enthält viele medizinische Wirkstoffe. Es macht die Haut weich und schön. Es hilft bei Muskelkater und Rückenschmerzen. Es ist gut bei Hautverletzungen und so weiter und so fort. Zahllose historische Abbildungen, Farbholzschnitte des berühmten Künstlers Hokusai zum Beispiel, zeigen Szenen aus den Bädern, wo Frauen, Männer und Kinder gemeinsam nackt und fröhlich im Wasser sitzen. Geschlechtertrennung gibt es erst seit Ende des 19. Jahrhunderts, als die Japaner die prüden Sitten aus dem Westen übernahmen. Aber immerhin haben sie weiterhin nur ein Läppchen auf dem Kopf und sonst nichts. Die ältere Dame, die gerade reinkommt, erklärt: Das ist doch viel schöner als bummeln oder einkaufen. Ich kann mich hier stundenlang aufhalten und wohlfühlen. Wir tragen ja keinen Badeanzug wie die Ausländer. Wir fühlen das heilende Wasser direkt auf der Haut. Das ist die totale Entspannung. Auch ich bade natürlich jeden Abend, sagt Frau Nosaki, die Onsenmeisterin. Nur wenn ich gar keine Zeit finde, dusche ich stattdessen. Aber mal ehrlich, vom Duschen wird man doch nicht richtig sauber. Splish, splash, I jumped back in the bath. Well, I was out and know there was a party going on. There was a splishing and a splash, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Yeah, yeah.
Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bing bang, I saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flip-flop, they was doing the bop. All the teens had the dancing bug. There was Lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was even there too. Well, a splish-splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on, yeah.